7 Uhr, aber wir fangen trotzdem an. Okay, lasst uns. Ist es? Hast du schon 7 Uhr? Kurz davor. Okay, wir fangen vor der Zeit an. Wir singen und preisen den Herrn. Halleluja. Ein paar Chorusse, so Gott zu ehren. Wir stehen dazu auf. Lasst uns in der Anbetung gehen und unseren König Jesus preisen. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Weißt du, wie reich du bist? Dein Vater im Himmel, dem gehört Gold und Silber und alle Schätze dieser Welt. Und du bist sein Kind. Und mein Thema heute Abend ist, besiege deine Minderwertigkeit. Wenn du dich besinnst, wem du gehörst, von wem du abstammst, in wessen Erbfolge du bist und was dir alles zusteht, was für dich in deinem Testament eingetragen ist, dann bist du der reichste Mensch auf diesem Planeten Erde. Reich beschenkt durch Jesus, unserem König. Wir sind alles Königskinder. Besiege deine Minderwertigkeit, das ist die Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Also denk nicht klein von dir, sondern wir sind das königliche Priestertum. Wir haben eine ganz hohe Berufung. Erkenne deine wahre Berufung. Bevor ich Wort Gottes bringe, möchte ich euch einladen, hier vorbeizuschauen morgen früh. Schau vorbei, schön, dass du heute Abend gekommen bist. Weißt du, ich freue mich über Gottes Kinder, die auch am Samstagabend sich Zeit für Gott nehmen. Und man kann vorm Fernseher sitzen, man kann im Bett liegen, man kann krank spielen, und man kann gesund sein und kann im Gottesdienst kommen. Und du bist hier heute Abend. Mein Thema am Sonntag früh wird sein, erreiche das Unerreichbare. Weißt du, Gott hat so viel dir zu geben und du sollst bereit sein zu empfangen. Dann möchte ich für diejenigen, gestern habe ich kurz angeschnitten, ich bin immer noch dabei, eigentlich habe ich schon gedruckt und es ist schon gedruckt und diese Gottesmobilmachung, Gott macht mobil, Gott ruft sein Volk und ich wollte noch die Bibelstellen dazu schreiben, aber das kannst du selber aus der Offenbarung, Kapitel 9, Kapitel 11, Kapitel 13, Kapitel 14, da steht dieses Wehe, das erste Wehe ist vorbei, das zweite Wehe kommt und das dritte Wehe wird ganz schnell kommen. Das sind also diese Dinge, was passiert. Die Finanzkrise ist nur die Einleitung für das, was noch alles kommt. Das ist jetzt erst der Anfang der Wehen. Und du weißt ja, wenn man ein Kind bekommt, wenn eine Frau ein Baby bekommt, dann kommen die Wehen und immer in regelmäßigen Abständen. Und die Wehen kommen auch jetzt in der Endzeit, in regelmäßigen Abständen. Und ich kann euch nur eines sagen, Maranatha, unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Und wir sind mittendrin und wir bereiten uns vor, nicht nur jetzt in der Adventszeit auf die Geburt Jesu, auf das Weihnachten und so weiter. Nein, wir bereiten uns auf die große Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und bei diesem dritten Weh, so habe ich gerade noch in der Bibel nachgelesen, dann beginnt der siebte Engel zu posaunen und in meiner Bibel heißt es, wann wird Jesus wiederkommen? Und ich kann dir auf die Sekunde ganz genau sagen, wann Jesus wiederkommt, und zwar beim Ton der letzten Posaune. Beim Ton der letzten Posaune, die siebte Posaune wird nach dem dritten Weh angestoßen und Gott hat mir etwas ganz Merkwürdiges gezeigt. Ich konnte es gar nicht fassen zuerst einmal, aber so wie ein D-Day, die Landung der Amerikaner in Normandie, sowas ähnliches passiert, aber ganz anders. Kommt nicht von den Amerikanern, nicht den Russen und den Chinesen, sondern Gott macht eine Mobilmachung. Gott kommt mit seinem Sohn, Jesus Christus, und die Bibel sagt, und das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen und ihn werden sehen alle, auch ganz besonders die, die so in ihn gestochen haben, ihn abgelehnt haben, und da werden die Leute heulen und Zähne klappern. Aber wohl dir, du weißt ja, um was es geht, du bist innerlich eingestellt, du erwartest schon und sagst, komm Herr Jesus, ich warte auf dich, komme bald. Maranatha. Die Christen sollten sich vielmehr mit diesem Gruß Maranatha sich grüßen. Weißt du, Minderwertigkeit, ach, wir gehen unter, wir sind verloren, aus uns wird nichts, das ist alles Lüge des Teufels. Und heute Abend möchte ich die Lügen des Satans entlarven und bloßstellen. Denn wir leben in einer gottlosen Gesellschaft und diese gottlose Gesellschaft entwertet alles. Alles, was göttlich ist, alles, was gut ist, die verkauft nur noch Plastik. Besiege deine Minderwertigkeit. Wer sich zu dieser Gesellschaft sich zählt, muss sich nicht wundern, dass er immer minderwertiger wird. Wenn du von dieser Welt bist, hast du bei Gott in der Ewigkeit keine Bedeutung. Weißt du, die Menschen, die nicht an Gott glaubten, es waren einer, so steht es immer wieder. Aber die Menschen, die an Gott glaubten, die haben einen Namen, Lazarus zum Beispiel, oder der reiche Mann, der ist unwichtig, der bedeutet nichts. Aber eine Martha, eine Maria Magdalena, Menschen, die was mit Gott zu tun hatten, eine Verbindung mit Gott hatten, auch wenn sie noch so unbedeutend waren, die haben eine ganz große Bedeutung. Dieser Simon von Kyrene, der nur ein paar Stunden oder ein paar Augenblicke das Kreuz Jesu getragen hat, der geht in die Geschichte an und seine ganze Familie. Deshalb, stell dich nicht dieser Welt gleich, Römer 12. Diese Welt vergeht. Und wer sich dieser Welt gleichstellt und so viel wie möglich von dieser Welt haben möchte, der wird alles verlieren. Wer aber verliert um Jesu Willen, der wird es gewinnen. Kinder Gottes sind anders. Sie führen ein Leben anderer Art. Sie passen sich nicht dieser Welt an. Und deshalb sie sind so wertvoll in den Augen Gottes. Sie sind sogar das Augapfel Gottes. Wer dich antastet, der greift Gott sogar an. Also, von wegen Minderwertigkeit. In dem Moment, wo du wahres Kind Gottes bist, bist du etwas ganz Besonderes. Du bist einmalig und du entdeckst mehr und mehr deine Einmaligkeit. Und du entdeckst den Wert deines Lebens mehr und mehr. Und du sagst, guck mal, Herr, ich danke dir. Ich bin dir mehr als Silber und Gold und alle Edelsteine und alle Perlen dieser Welt zusammen. Ich bin dir so wertvoll. Du bist nicht der letzte Dreck. Und du bist nicht der Fußabstreifer. Und du musst nicht vor allem Bückling machen. Ist so wichtig, erkenne deine wahre Bedeutung, deine Identität. Minderwertiger hat etwas mit seiner Identität zu tun. Wenn du weißt, also ich bin was, und zwar durch die Gnade Gottes, durch die Liebe Jesu Christi. So, hör auf, dich mit der Welt zu vergleichen. Stell dich nicht dieser Welt gleich und hör auf, dich mit dieser Welt zu vergleichen und zu messen. Wenn du dich anfängst, mit den Leuten zu messen, wirst du immer den Kürzeren ziehen. Immer den Kürzeren abschneiden, wirst du immer minderwertig sein. Es wird immer welche geben, die reicher sind wie du, die gescheiter sind wie du, die geschickter sind wie du, die schneller sind wie du. Entdecke deine Identität, wer und was du bist, dass du einmalig bist. Entdecke deine Eigenart, entdecke dein Sendungsbewusstsein. Ein Mensch, der sich dieser Welt gleichstellt, hat kein Sendungsbewusstsein. Der weiß gar nicht, wozu bin ich da. Dessen Leben ist sinnlos und wertlos. Und deshalb glauben so viele, ich bin nichts wert. Es hängt mit deiner Identität ab, von deiner Identität ab. Wenn du dich vergleichst und wenn du deine Bestimmung nicht kennst und nicht weißt, ich bin erwählt von Gott, von Grundlegung der Welt. Noch bevor ein Regentropfen, ein Wurm war oder Sonnenstrahl fiel, da warst du schon in den Augen Gottes gewollt, geplant und schon perfekt. Die Blaupause war da. So, Gott hat schon die Idee gehabt, wie du und wie ich einmal aussehen sollten. Und alles drumherum, da war alles wohl vorbereitet. Du bist kein Zufall der Geschichte. Wenn du das natürlich glaubst, dass du ein Panscherl bist oder Schleimsuppe oder sonst was, dann glaub es. Ich glaube nicht, dass ich von Affen abstamme. Ich weiß, dass ich von Gott abstamme, dass mein Vater, meine Identität, nicht mein irdischer Vater, sondern mein himmlischer Vater ist. Ich stamme von Gott. Und da heißt es, und der, und von Adam, und der war Gottes. Also, da haben wir unsere ganze Identität her, wo wir herkommen. Wenn du natürlich Darwin glaubst und die Philosophen dieser Welt glaubst, dann wirst du dich immer weniger vorkommen. Dann bist du am Schluss irgendwo vom Apfelbaum stammst du, auch vom Fisch oder aus dem Meer kommst du oder was weiß ich, wo du auch herkommst. Ich komme von drüben, aus der anderen Welt Gottes. Und erkenne deine göttliche Bestimmung, deine göttliche Erwählung, und zwar vor Grundlegung der Welt. Da gab es noch den Urknall nicht, da gab es noch gar nichts von diesen Dingen. Die Erde existierte noch gar nicht. Da war Gott schon dabei, mich zu entwerfen und mich zu kreieren und mir vorzustellen, so was ich alles sein werde. Besiege deine Minderwertigkeit. Und du besiegst deine Minderwertigkeit, indem du die ganzen Philosophien dieser Welt über Bord wirfst. Und sagst, danke, es ist schön anzuhören, gut zu lesen, aber es ist unbrauchbar für mich. Es ist unbrauchbar. Du lebst nach der göttlichen Bestimmung. Du musst nicht in irgendeine Schublade dich reinpressen. Deutscher oder Russe oder Amerikaner oder Chinese oder Afrikaner. Du passt in keine Schublade, denn du bist viel größer als eine Schublade. Der, der mit Gott lebt, der ist größer als die Schubladen dieser Welt, die es sein können. Du bist von Gott gewollt, von Gott entworfen, von Gott entwickelt, von Gott erwählt, von Gott bestimmt, von Gott geformt. Seit Golgatha, und das ist sehr wichtig, dass du diesen Schnittpunkt nennst, es gibt einen vor Christus und es gibt einen nach Christus in der Zeitrechnung und in der Lebensgeschichte. Eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Und seit Golgatha ist an dir und mir nichts mehr Verdammliches. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung, ist nichts mehr Verdammliches. Niemand kann dir mehr etwas vorwerfen und sagen, du bist ein Sünder. Dann sagst du, hör mal, in welcher Zeit lebst du denn? Wo bist du denn? In welchem Film sitzt du. Wir leben in einer neuen Vorführung. Und da wird das neue Leben gezeigt. Die Möglichkeiten, die jetzt durch Christus möglich sind. Und niemand und nichts darf gegen dich mehr sprechen. Niemand und nichts darf dich mehr anklagen. Ist jemand in Christus, so muss der Teufel sein Maul halten. Und das ist wirklich, was ich sage. Der Teufel muss schweigen, der kann nicht mehr die Gläubigen verdammen. Vor der Kreuzigung, da konnte den Hiob verdammen. Nach der Kreuzigung wäre er fertig gewesen, wäre er erledigt, denn da war er schon besiegt, sein Kopf war zertreten, der Kopf der Schlange. Also nach Golgatha hätte der Teufel nicht mehr zum Hiob kommen können und ihn anklagen können und sagen, ja guck mal, der dient dir recht und deshalb den belohnst du so, lieber Gott. Selbst vor Golgatha durfte Satan den Hiob nicht antasten, seine Seele und so weiter, durfte das Äußere von seinem Leben nehmen, aber nicht das andere, was sein inneres Leben war. Und nach Golgatha erst recht. Nach Golgatha erst recht. Er hat kein Recht mehr an die Seele, kein Recht an deinem Geist und kein Recht an deinem Leib. Denn unsere Seele, Geist und Leib müssen unsträflich bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. Also, Gott achte darauf, dass der Teufel deinen Leib nicht antastet. Gott achte darauf, dass dein Geist nicht angetastet wird. Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Mach es, lies es zu Hause, hast ein bisschen Hausarbeit. Ich lese nur die Überschrift. Dann habe ich schon sehr viel gelesen, wenn ich die Überschrift gelesen habe. Von der Überschrift weiß ich meistens, von diesem Stichwort, weiß ich gleich das Thema, was da drin steht. Da heißt es, er hat uns bestimmt. Das ist Neues Testament. Gott hat dich bestimmt. Wir sind von Gott bestimmt, von Gott erwählt und das gilt, was Gott bestimmt. Das gilt. Gott bestimmte Tag und Nacht und das gilt. Das gilt seitdem. Seitdem gilt es bis heute. Gott hat die Jahreszeiten bestimmt und deshalb ist es so. Jetzt habe ich einen Brief aus Indien bekommen und dann fragen mich die Geschwister, da schreibt mich der Pastor, der in Madras mich eingeladen hat, zu dem ich auch hinkommen wollte, dem wir auch seine Kirche oder seine Prayerhalle mitgeholfen haben zu bauen. Er sagte, woher hast du gewusst, dass du im November nicht kommen kannst? Ich sagte, weiß ich nicht. Also der liebe Gott hatte mir gesagt, ich habe kein grünes Licht vom Herrn gehabt. Und dann sagte, du wirst es nicht vorstellen, heute haben wir den 27. und so weiter. Und es regnet regelrecht 27, also es regnet und schüttet, wie es in den letzten 27 Jahren nicht mehr in Madras geregnet hat. Die Straßen sind voll Wasser, unser Haus steht unter Wasser, steht alles unter Wasser. Du hättest sowieso nichts tun können. Wie hast du das gewusst? Der Heilige Geist weiß es. Und der Herr hat alles wohlbestimmt in unserem Leben. Sogar wenn wir hingehen und wenn wir nicht hingehen. Was wir tun, wir sollten vielmehr auf die Bestimmung Gottes achten. Was ist für mich gerade jetzt, hier und heute bestimmt? So, unser Leben lebt von der göttlichen Bestimmung. Von morgens früh bis abends spät. Und was Gott bestimmt, das gilt. Natürlich, wir lassen nicht immer gelten, was Gott bestimmt. Wir hören manchmal nicht hin, wir passen das nicht auf. Aber wir sollten viel mehr darauf achten, was hat Gott für mich, für heute, für jetzt und hier bestimmt. Seit Golgatha lebst du ein anderes Leben, und zwar nach der Bestimmung Gottes, was er dir vorgesehen hat. Ihr sollt Kraft empfangen des Heiligen Geistes, ihr sollt dem Teufel kein Recht geben, ihr sollt auf Schlangen und Skorpione treten, ihr sollt in meinem Namen auf Kranke die Hände legen, ihr sollt Dämonen vertreiben. Wir haben ganz andere Funktionen nach Golgatha. Das ist fast undenkbar. Und nach Golgatha bist du nicht mehr bestimmt. Manche können es nicht fassen, aber ich sage es trotzdem. Nach Golgatha bist du nicht bestimmt zum Leiden und zum Sterben. Heute gegen Morgen habe ich so einen komischen Traum gehabt. Ich erzähle den Traum, sage es nur, weiß ich selber noch nicht ganz genau, was ich anfangen soll damit. Aber ich habe so einen komischen Traum gehabt. Ich wohne dann in so einer Dachgeschosswohnung, komme dann runter, da ist leerer Gang, Dachboden, komme zur Tür, Eisentüren, an der Tür stehen vier Totenträger. Und ich sage, was wollen Sie hier? Wie sind Sie schon überhaupt mal ins Haus reingekommen? Wir suchen hier eine Leiche. Ich sage, aber sie gehen ganz schön runter, und zwar sofort. Im Traum habe ich sogar die Totenträger runtergejagt. Du siehst also, mein Geist ist so aktiv, dass ich sogar im Traum Dämonen vertreibe. Totengräber vertreibe. Was sucht ihr hier? Was wollt ihr hier? Und diese vier kräftigen Männer, alle gleich stark, die sind sofort runtermarschiert. Also sie gehen sofort runter, und zwar jetzt hier auf der Stelle, sie gehen runter. Sie haben hier oben nichts zu suchen. Geschwister, wir haben Autorität. In Jesu Namen. Wir haben Autorität zu gebieten, Mächten, Fürsten, Gewalten, die sogar versuchen, sich irgendwo einzuschleichen in deinem Leben. Gewiss, ich weiß, eines Tages werde ich beerdigt werden, wenn nicht Jesus kommt und der Ton der Posaune erschallt und der Herr die Seinen ruft. Aber das ist mir egal, wie und wo. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, ich gehöre Jesus. Und deshalb hat mein Leben eine ganz andere Bedeutung. Ich bin kein Rindvieh. Weißt du, ich bin viel wertvoller als ein Rindvieh. Also ein Rindvieh macht mal Wurst, eine gute Mahlzeit, ein paar Schnitzel. Aber ich werde mit Christus auf dem Thron sitzen und mit ihm regieren. Ich habe eine ganz hohe Bestimmung. Mein Tod, mein Sterben ist nicht alles. Das ist nur das Vorletzte, das ist nicht das Letzte. Und deshalb, wenn ich das weiß, dass das Vorletzte nur ist, nur dazwischen ein notwendiges Ereignis. So, seit Golgatha sind wir nicht bestimmt zum Sterben, sondern zum Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Seit Golgatha bist du bestimmt nicht zum Siechen und zum Verkümmern, nein, du bist zum Siegen bestimmt. Seit Golgatha sind wir nicht mehr bestimmt, in Armut dahin zu siechen. Ich bin nichts, ich kann nichts und so weiter. Und zu jammern und zu betteln. Denn Jesus hat so vielen Bettlern Augenlicht gegeben, dass sie sich selbst Brot verdienen können. Gott hat so vielen Lahmen ihre Füße gestärkt, damit sie selbst den Weg gehen können. Du siehst, da war kein Kranker und Gebrechlicher bei denen, die aus Ägypten auszog. Gott war mit ihnen, sie haben die richtige Mahlzeit gehabt, die richtige Ernährung gehabt. Und das ist unsere Bestimmung. Kein Kranker und kein Gebrechlicher. Und deshalb nimm nicht das, was der Teufel dir vorgaukelt, an. Sag, nein, danke, das ist nichts für mich. Sie gehören runter. Sie sind zu spät oder zu früh und so weiter. Wo ist die Leiche? Nein, wir haben nichts mit Leichen zu tun. Wir haben mit Leben zu tun. Du bist nicht für Angst und Schrecken und die Hölle bestimmt. Nein, du bist für das Leben bestimmt und für den Himmel bestimmt. Das ist deine große Berufung und deine Bestimmung. Deshalb von wegen Minderwertigkeit. Du bist für den Himmel bestimmt. Und wenn du einmal dir ausmalst, und ich denke, wir sollten manchmal so Fantasie haben und uns ausmalen, was alles erwartet mich. Mal dir den Himmel aus, wie schön. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und du siehst also, Unfassbares, Unbegreifbares hat Gott für mich bereitet. Und dann von wegen, ach, wir sind so arme, elende Sünder. In dem Moment, wo ich Christus angenommen habe, bin ich kein armer Sünder und kein elender Sünder schon gar nicht mehr. Ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Gott hat uns bestimmt, an seinem Leben teilzuhaben. Gott hat uns bestimmt, mit ihm zu sitzen auf dem Thron, mit ihm zu regieren, dabei zu sein, wo er ist. Und Gott hat hier auf dieser Erde bestimmt, und das gilt, und das, was Gott im unsichtbaren Bereich bestimmt hat, das gilt auch nach wie vor. Von wegen Minderwertigkeit. Du bist für die Ewigkeit bestimmt. Überleg einmal, viel wertvoller als ein Ferkel, der nur zum Grillen da ist oder nur zum Schlachten da ist. Deine Bestimmung ist eine viel, viel höhere Bestimmung. Erkenne die. Und wenn du das einmal erkennst, dann hörst du auf, dem Geld nachzujagen. Wenn du deine Bestimmung erkennst, dann hörst du nur auf, für deine Instinkte zu leben, um deine Bedürfnisse zu decken. Wenn du das erkannt hast, ich bin für die Ewigkeit bestimmt, dann wirst du ganz anders dein Leben sehen und dein Leben leben. Und das ist für viele schwer zu verstehen, die kapieren das nicht. Gott hat uns zur Unvergänglichkeit geschaffen. Ich lese in Weisheit Kapitel 1, das ist in Apokryphen, Vers 13 bis 15 und dann Kapitel 2, Vers 24 bringt das zusammen. Denn Gott hat den Menschen nicht für den Tod gemacht. Hör mal. Gott hat den Menschen nicht für den Tod gemacht und hat auch keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihm zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Und du siehst, was das Problem ist, der Neid des Teufels. Der Teufel beneide dich. Der gönnt dir das Leben nicht, der gönnt dir deine Familie nicht, der Teufel gönnt dir dein Geld nicht, der Teufel gönnt dir deine Gesundheit nicht, der Teufel gönnt dir gar nichts. Kein Spaß, keine Freude, kein Vergnügen, der gönnt dir gar nichts. Gott hat dich zum Bleiben geschaffen für die Ewigkeit und dass du Freude hast am Leben. Er hat dich zur Beständigkeit geschaffen, zur Unvergänglichkeit geschaffen. Das ist deine Bestimmung. Du solltest heute Abend wissen, bevor ich in das Thema Minderwertigkeit eingehe und so ein paar Punkte anschneide, wo die meisten Leute daran kranken und leiden und negativ denken von sich, so ein falsches Bild von sich haben, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Du solltest eines wissen, du bist als ein Königskind von Gott bestimmt. Du bist ein Prinz und eine Prinzessin. Halleluja. Sag laut, ich bin ein Prinz oder eine Prinzessin. Und ich möchte dich nach Hause schicken, wenn es könnte. Und wenn du so einfältig und so gläubig wärst, und ich möchte dich nach Hause schicken und sagen, guck mal, geh nach Hause, geh in den Laden, kauf Goldpapier und schnitzle dir mal Goldkrone und setz sie dir auf. Und sag, guck mal im Spiegel und sag, Vater, so werde ich eines Tages, so ähnlich werde ich eines Tages durch den Himmel spazieren. Nicht mit der Zipfelmütze, sondern mit einer Königskrone. Mit einer der schönsten Kronen, mit Juwelen bespickt, werde ich durch die himmlischen Gefilde reiten, fahren, fliegen, was auch immer ist. Und fang an, den Himmel zu genießen. Die Freude am Herrn, die Freude an dem Himmel, die Freude an der Herrlichkeit muss unser Reichtum sein. Minderwertig bist du, wenn du dich immer vergleichst. Guck mal, ich habe kein Auto, ich habe nicht einmal ein Fahrrad, ich habe nicht einmal richtige Schuhe, ich habe nicht das und ich habe kein Dach über dem Kopf und so weiter. Wenn du dann anfängst aufzuzählen, was du alles nicht hast, dann solltest du mal hingehen zu Leuten, die noch weniger haben wie du. Geh mal in Slums. Ich habe nirgendwo so viele depressive Menschen gesehen wie hier in Deutschland. In Indien, in den ganzen Slums. Ich war in Kalkutta, ich war in Madras, ich war in Bombay, dem größten Slum dieser Welt wahrscheinlich. Und ich war in diesen verschiedenen Slums. Ich habe nirgendwo depressive Leute gesehen. Ich habe fröhliche Kinder gesehen, die haben nichts gehabt, die haben eine kleine Bude gehabt, so ein paar Quadratmeter, da wohnen 10 Leute zusammen, aber die Kinder happy und die sind glücklich und farbig angezogen und bunt angezogen und lachen und so weiter. Aber hier, ich hab nicht genug zu essen. Und wenn ich euch angucke, keiner von euch sieht verhungert aus. Ihr seid alle viel zu dick und ihr arbeitet immer an euren Diäten. Lasst uns doch ganz ehrlich sein. Verstehst? Und so weiter. Und wir jammern und wir vergleichen, guck mal, bin nichts, also was habe ich? Du müsstest mal dorthin gehen, in diesen armen Länder, die haben nichts, aber die sind glücklich. Und was ist mehr wert? Geld und gut zu haben oder glücklich zu sein? Mit wem vergleichst du dich immer? Versuch mal, alle Leute zu vergessen und schau auf dich und sag, Herr, guck mal, ich bin so dankbar, ich habe genug. Ich habe mehr als genug, bin so satt und übersättig schon und muss schon Fastenkuren einlegen und wie auch immer. Gott hat mich so gut versorgt und wir sind hier wirklich gut versorgt. Wir leben königlich, als mancher König je gelebt hat. In Johannes Kapitel 10, jetzt will ich den Spitzbub dir nennen, der dich immer so arm macht, so klein macht, so immer bedrückt. Der Teufel ist einer, der immer die Menschen klein macht, der immer die Menschen verstümmelt, krumm macht, dass sie nur die Probleme sehen und nicht die Wirklichkeit. In Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt zum Stehlen und zum Morden. Jesus sagt, aber ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Und ich bin der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Der Teufel ist ein Lügner, und zwar ein Elender, und verbreitet nur Lügen über dich. Über dich wird so viel gelogen, und zwar im Angesicht von dir. In deiner Gegenwart wird so viel gelogen, und du merkst das nicht einmal. Dass in Gesprächen, in deinen Gedanken, dass du regelrecht angelogen wirst. In deiner Fantasie wirst du so angelogen, wisse, du wirst belogen nach Strich und Faden vom Teufel. Und du hörst das Stimmen und da denkst, das ist irgendwelche Stimmen, das ist alles der Teufel, diese Stimmen, die dich da, die das Gefühl geben und dir sagen, oder weißt du taugst nichts, du bist nur eine Schleimsuppe, nach dem Tod ist alles zu Ende, oder du stammst vom Affen ab, kommst aus dem Urwald und so weiter, und du wirst angelogen, und zwar vom Satan selbst. Er erzählt, wie wertlos du bist, und rechne das vor, aber der weiß nicht, dass du aus Seele, Geist und Leib bestehst. Das, was du an dem Körper hast, das kannst du für 5 Euro in der Apotheke kaufen, an Grundstoffen. Das meiste bist du sowieso Wasser. Aber was du wirklich bist, Geist und Seele, das ist von Gott, das ist aus der Ewigkeit, aus dem Jenseits. Seit Darwin haben die Menschen so viele Minderwertigkeitskomplexe. Da haben sie Gott verloren, das Gottesbild zerstört, und dann haben sie auch nicht, wenn das Gottesbild kaputt ist, hat der Mensch auch kein vernünftiges Menschenbild. Das Gottesbild. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Es gibt keine Ewigkeit. du solltest dir ein anderes Wissen aneignen. Und zwar in der Bibel lesen, was dort heißt. Jesus sagt gleich, aber ich bin gekommen, ihnen Leben und volles Genüge zu geben. Wisse, dass du von Gott abstammst. Durch die Wiedergeburt. Du bist nicht mehr von menschlicher Art gezeugt, auf menschliche Art und Weise. Nein, du bist wiedergeboren. Du hast zweimal Geburtstag. Das ist so schön. Zweimal Geburtstag, einmal im normalen Leben und einmal in dem geistlichen Leben. Schön ist es, wenn beides zusammenfällt an einem Tag, aber das kann man sich nicht raussuchen. So, du hast zweimal Geburtstag, du bist so reich beschenkt durch das neue Leben, in Christus jetzt. Der Teufel will dir erzählen, du bist unnütz, was hast du schon groß geleistet, was hast du schon vollbracht. Du hast vielleicht dies und jenes erreicht, aber ist das wirklich alles? Und dann wird er gaukelt dir vor, du bist nicht im richtigen Verein drin, bist mit falschen Leuten zusammen und alles ist verkehrt in deinem Leben, was nur verkehrt sein kann. Dich braucht niemand. Und schon, guck mal, es ist eine ganz raffinierte Taktik des Feindes, dass schon mit 40 gehörst du schon zum alten Eisen, mit 50 schon zum Schrott, mit 60 bist du ja Kompost. Bist schon nicht mehr brauchbar. Aber genau das ist, in unserer Gesellschaft wird der Mensch mehr und mehr und mehr und mehr entwertet. Jetzt müssen Firmen Kurzarbeit treten, jetzt durch diese ganze Finanzkrise. Was ist das Leben des Menschen? Zuerst war Arbeit das Leben und jetzt, dieser Götze Arbeit ist zusammengebrochen. Geld ist zusammengebrochen. Diese ganzen Götzen bröckeln. Was bleibt übrig? Wie den Menschen, die nur Geld haben, aber keine inneren Werte. Diesen inneren Reichtum, die mit sich selbst nichts mehr anfangen können, weh diesen Menschen. Das erste Weh, und das möchte ich mit dieser Botschaft, Gott hat mir das gegeben, ich bin selber so ergriffen, zuerst wusste ich gar nicht, wo ich bin. Nein, wirklich. Und dann muss ich sagen, Herr, was ist, was soll's und wie geht's jetzt weiter? Und dann, das erste Weh ist vorbei, das zweite kommt, das dritte. Und beim dritten Weh wird die Posaune geblasen. Und dann werden sich die Gräber öffnen und die Toten in Christus werden auferstehen als erstes und wir, die wir leben, wir werden entrückt und wir werden bei dem Herrn sein für immer und alle Zeit. Ist doch fantastisch. Also wir haben noch eine Weltraumfahrt vor uns. Und wir werden dem Herrn entgegengerückt in den Wolken und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Gibt es was Größeres? Von wegen da 1,80 unter der Erde liegen und Gras von unten angucken. Nein. Wir schauen vom Himmel herab, von Wolken herab. Und Satans Trick ist, dich zu entmutigen. Und das fängt man schon bei kleinen Kindern an. Dann macht man Vorschriften den Menschen, bevormundet und zwingt, Dinge zu tun, die ein Mensch gar nicht tun möchte. Das ist schon die erste Entmündigung. Und diese Woche haben wir über das siegreiche Leben gesprochen und Christen sind Überwinder, die das alles abschütteln, alles ablegen, sich von allem dummen Zeug trennen und sagen, nein, danke. Ich bin für was anderes geboren. Ich bin für was anderes auf dieser Erde. Christen halten sich an Gott. Und deshalb ist ihr Leben so wertvoll. Halt dich am Strom, am elektrischen Strom, und du bist elektrisch. Halt dich an Gott, und du bist göttlich. Das ist so einfach. Ich habe mal bei uns zu Hause, da sind die Leitungen nicht so isoliert gewesen wie hier, da hing einer. Dann riefen die Leute, bitte nicht berühren, keiner soll den Mann berühren. Mit dem Stock haben sie versucht, den runterzuholen, weil der da irgendwie so unter Strom stand und so weiter. Nicht berühren. Weißt du, berühre einen Heiligen. Berühre sogar die toten Gebeine eines Heiligen beim Elia und so weiter. Und der Kerl wurde lebendig, dieser junge Soldat, den man da so flüchtig da hineingeworfen hat. Es liegt Kraft in deinen Gebeinen. Du bist nicht ein Gewöhnlicher. Wenn du mit dem Herrn Jesus Christus gehst, verbreitest du, im esoterischen Raum sagt man Aura. Du hast so einen richtigen Mantel, so einen Schleier, so eine Atmosphäre, wo du hingehst. Wenn du hinkommst, hier ist ein Heiliger. Die sehen den Heiligen noch nicht, aber die spüren den Heiligen. Die spüren, hier ist etwas Besonderes. Und die Menschen sollen uns das Besondere abspüren. Wenn du natürlich mit negativ von dir selber denkst, ich will nichts, ich kann nichts, ich will nichts, verstehst du, und dann wundere dich nicht. Aber wenn du dich als König benimmst, vom Georg Müller heißt es, wenn der irgendwo reinkam, dann stand alles stramm. Er ging aufrecht, erhobenem Hauptes, er ging nicht niedergeschlagen. Also dieser Vater der Gläubigen, nicht der Vater der weißen Kinder, der ging immer aufrecht, Kopf hoch. Und ich möchte, dass du lernst in deinem geistlichen Leben, Kopf hoch, du bist was Besonderes. Von wegen Puckel einziehen. Kopf hoch. Du schleppst keine Lasten und du schwitzt nicht beim Arbeiten. Nein, Ein Diener Gottes, eine Magd Gottes soll nicht bei der Arbeit schwitzen, steht in der Bibel. Tauge nicht fürs Reich Gottes, wer schwitzt. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, das ist ein Fluch. Der Herr gibt den Seinen, deckt im Angesicht ihrer Feinde den Tisch. Ist eine ganz andere Situation. Und das ist fantastisch. Vom Herrn selber bedient. Der Herr Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Nicht Petrus wäscht dem Herrn Jesus die Füße, sondern der Herr Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Nein, Herr. Aber der Herr wäscht die Füße seinen Jüngern. Und er gibt ein Beispiel. Er sagt zwar, macht es auch so, denn jeder von uns ist ein kleiner Christus in Person. Und er sollte als Christus den anderen dienen. Du solltest als Christus den anderen begegnen. Und die ersten Jünger, die hießen zeitlang Jünger, aber dann wurden sie Christen genannt. Denn sie haben sich benommen wie Christus, sie haben geredet wie Christus, sie haben gesungen wie Christus, sie haben gebetet wie Christus, sie haben geheilt wie Christus. Sie kamen nicht wie Hans Wurst vor, sie kamen wie Christus vor. Was Besonderes, wie Gesalbte. Menschen, die mit Gott leben, leiden nicht unter Minderwertigkeit. Die richtig leben, das ist die Voraussetzung. Sogar ein Hund merkt es, dass du ein Christ bist. Sogar die Katze, der Kanarienvogel und die Tiere draußen. Es ist also erstaunlich, dass Menschen, die wirklich mit Gott so eng verbunden sind, nicht nur Franz Assisi, sondern es kommt immer wieder in der Kirchengeschichte, dass sogar die Tiere zuneigen und die spüren sofort, also hier ist ein anderer Geist. Hier ist ein anderer Geist, dass sogar die Löwen einen nicht fressen. Denk an Daniel. Die merken hier, nein, das ist nicht auf unserem Speisezettel. Die Heiligen stehen nicht auf unserem Speisezettel. Und du wirst mit diesen Riesen fertig, weil du ein anderer Mensch bist. Und du begegnest dem Leben ganz anders. Nicht in deiner Kraft, sondern in der Kraft des Herrn, des Allmächtigen. Ein wahrer Christ, der leistet nichts, der zieht nicht am fremden Joch, der schüttelt das fremde Joch ab, so gut wie möglich, so schnell wie möglich. Und der Teufel versucht dir alle möglichen Jochs aufzubürden. Eine Last nach der anderen, dass du ja schwer im Leben hast, ja unmöglich das Leben gestalten kannst und wirst ständig bevormundet und du kannst niemandem recht machen, wirst ständig kritisiert, du hast ständig Zuchtmeister, die immer besser wissen als du. Eigentlich solltest du dich von niemandem was vorschreiben lassen. Als echter, wahrer Christ solltest du dein Leben leben, wie Gott es dir gegeben hat. Und nur du kannst dein Leben leben. Jemand anders kann das gar nicht. Und du musst letztendlich dein Leben ausleben. Und deshalb fang an, dein Leben zu leben und lass dich nicht immer bevormunden. Ihr habt die Salbung und braucht nicht, dass euch jemand lehre. Geschwister, das ist eine andere Phase, aber da müssen wir hinkommen als Kinder Gottes. Und das ist, warum wir hier predigen und warum wir hier Gemeindearbeit tun. Denn in der Kirche kannst du vom lieben Heiland hören, sehr viel und unterhalten werden. Aber was du brauchst, ist Motivation, ein mündiger, reifer Christ zu werden. Zu wissen, was links und was rechts ist. Selber Entscheidungen zu treffen und nicht immer Vordenker und Vorbeter holen. Biblischer Glaube ist keine Leistungsreligion. Deshalb auch diese Minderwertigkeit, wenn du immer was leisten musst, immer Einser nach Hause bringen, dem Vater und so weiter. Und dann kriegst du so Belobigung, wenn du gute Zeugnisse nach Hause bringst. Nein, du kriegst bei Gott auch eine Belobigung, wenn du lauter Nieten nach Hause bringst. Ein wahrer Christ ist entspannt, er ist nicht im fremden Joch, er dient seinem Herrn, er hat wohlgetan, er tat sein Bestes, was er konnte. Und der Herr sorgt für seine Entfaltung und seine Entwicklung. Er quält sich nicht. Minderwertige Menschen, die Minderwertigkeitskomplex haben, die quälen sich. Ich muss heute, ich habe noch nicht eine Stunde Andacht gehabt. Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal bete ich keine einzige Minute am Tag, weil ich keine Probleme habe. Du sitzt im Auto, sagst, danke Herr, befehle mich dir und führe. Eigentlich bete ich permanent, ich bin ja mit Gott verbunden. Warum muss ich immer, oh lieber Heiland, ich kenne Leute, die nehmen einen Arm und reden in Zungen und ich sage, bitte sagen Sie Deutsch zu mir, guten Tag. Weißt du, es gibt Verrückte. Und die denken, je verrückter einer ist, desto geistlicher er ist. Nein, der ist versponnen, weiter nichts. Und er ist in seinem geistlichen Leben verspannt. Religiöse Menschen sind oft verspannt, weil sie nicht wissen, wie man relaxt. Wie man entspannt ist und sagt, naja, wollen wir mal sehen jetzt. Und in der Bibel heißt es, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Weißt du, um zu sehen und zu schmecken, musst du mal genau hingucken. Und zwar eine ganze Weile, vielleicht mal 7 Tage beobachten. Und dann schmecken, das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Und verwegen das sofort. Also ich hasse Leute, muss ich ehrlich sagen, also die tun mir leid auf der einen Seite, die sind zu nichts gebraucht, die immer nur so. Nein, die sind nicht auf dem Teppich. Und die machen eine Weile, aber irgendwann landen sie in der Klapsmühle. Und ich würde mich gar nicht wundern, wenn sie dort auch ankommen. Würde mich gar nicht wundern. Gott hat uns zu was ganz anderem. Ich muss nichts leisten. Christus hat alles für mich schon geleistet. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und du brauchst keine Spinnerei. Du brauchst keine Spinnerei. Es ist alles getan. Du musst es nur noch kapieren und umsetzen. Wie setze ich das in meinem Leben um? Gottes Geist versklavt niemand, verdummt niemand und verblödet niemand. Gottes Geist entmündigt niemand. Gottes Geist wirkt befreiend. Entspannt, kannst zuhören, kannst genießen, kannst ein Bild angucken nach einer Stunde und kannst sagen, guck mal, das wirkt auf mich irgendwie. Kannst mit jemand reden, ohne verkrampft. Gottes Geist lässt dich du sein und du bleiben. Das, was der Geist Gottes macht. Und du musst niemand kopieren. Ich habe Leute kennengelernt, eine ganze Bibelschulgeneration von einer Pfingstler-Bibelschule. Da kamen sie rein, weil der Bibelschullehrer, ein Professor, sehr gesegnet war. Und immer wenn er die Salbung hatte, hat er den Kopf schief gehalten. Und ich konnte ganz genau wissen, aus dieser Klasse kommen die Bibelschüler, wenn die dann, oder die Pastoren, die jungen Pastoren, wenn die anfingen zu predigen. Also, wenn die Salbung, und die wollten die Salbung machen, haben immer den Kopf schief gehalten. Und dachten, wenn sie Kopf schief halten, kommt die Salbung. Die Salbung kommt, wenn du so redest, wie dieser Schnabel gewachsen ist. Und so dich benimmst, wie Gott wollte, dass du dich benimmst. Wie es deiner Art entspricht. Wenn du ein ganz stiller bist, nimm dich ganz still. Und du musst niemand kopieren. Du bist als Original. Minderwertige Leute versuchen, die Tante sowieso zu kopieren, Schwester sowieso zu kopieren, Bruder sowieso zu kopieren. Die versuchen ständig, die Leute zu kopieren. Du bist ein Original. Halleluja. Und du bist einmalig und dich gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Und wenn es dich zweimal geben würde, wäre Mord und Totschlag. Dich gibt es nur ein einziges Mal und das ist so schön. Und du musst dich nicht mit niemandem vergleichen. Geschwister, das ist, wenn du die Botschaft heute, von heute Abend mit nach Hause nimmst, vergleich dich nicht mit niemandem. Du bist unvergleichbar, so wie Gott unvergleichbar ist. Es gibt nur einen Gott und der ist einmalig. Und so hat Gott seine Identität, sein Ebenbild in dein und mein und unser Leben reingelegt. Und jeder ist ein Original. Ein Original. Alle meine Enkel, wo ich angucke, die sind alle anders. Und alle meine Kinder, jedes Kind ist anders. Gottes Geist lässt dich du sein. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, Minderwertigkeit. Ich möchte auch der Minderwertigkeit recht tun. Und es gibt eine Art von Minderwertigkeit, die sogar Gott gewollt ist. Eine Art der Minderwertigkeit, die von Gott gewollt ist. Vor Gott darfst du klein sein. Vor Gott darfst du nichts sein. Vor Gott darfst du dich arm fühlen. In Gottes Arme darfst du dich fallen lassen. Also Gott gegenüber darfst du Minderwertigkeit haben. Und die erste Seligpreisung heißt, selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich gehört ihnen. Also das ist die Minderwertigkeit, die erlaubt ist, die du sofort anwenden solltest. Arm sein. Oh, ich bin Herr, so minder bemittelt. Ich habe nichts, alles Herr bist du. Das ist die gottgewollte Minderwertigkeit und die wünsche ich mir und wünsche uns allen. Und denen steht der Himmel zu, aber alles andere ist verboten. Und schon das letzte Gebot, und da steht es, da wird es gesagt, du sollst nicht begehren. Das ist Minderwertigkeit. Wenn du begehrst deines Nachbars Haus, guck mal, der hat einen Schuppen mehr, oder der hat einen Traktor, ich habe nur ein Pferd und so weiter. Und weißt du, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Weib, Kind und Vieh und alles, was da ist, oder sein Acker, guck mal, auf dem Grundstück wächst mehr und der hat besseren Boden und ich habe nur steinigen Boden und nur Wüste bekommen. Nein, danke Gott für das, was du hast und du sollst nicht begehren. Also Neid entsteht durch Begehrlichkeit und der Teufel macht dich noch neidisch, denn das ist sein Urproblem. Er war neidisch auf Gott. Der Teufel war früher mal einer der schönsten Engel des Universums überhaupt, Luzifer, ein Lichtengel, Licht Prediger. Er war sogar der Thronengel. Und alle, die zum lieben Gott wollten, mussten an ihm vorbei. Und der hat war der Anbetungsengel. Aber dem hat es nicht gereicht. Er ist auf Gott neidisch geworden. Und du wirst selbst auf Gott neidisch, wenn du anfängst, dich mit Gott zu messen und zu vergleichen. Guck mal, der, ihr werdet sein wie Gott. Und dieser Neid versucht er dann den Menschen zu vererben, dieser Lügner. Wir wollen heute über Minderwertigkeit sprechen. Und das sind ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte. Finde zuerst einmal deine wahre Identität in Gott. Wer bist du wirklich? Wo kommst du her? Wohin gehst du? Wir erleben so viel Inflation an Werten und Entwertungen heutzutage, so dass es gar nicht geht. Gott arbeitet an der Gemeinde, Gott reinigt die Gemeinde von ganzen wertlosen Zeugs. Er läutert, dass die ganzen Schlacken rauskommen, alles was so nichts ist, dass es rausgezogen wird aus unserem Leben. Deshalb passieren so viele Zusammenbrüche, so viel Schrott, das kommt raus und so weiter, das Abfall, Altpapier. Und wir sollten eigentlich offen sein für dieses Wirken Gottes. Gott will uns wieder wertvoll machen, dass sich in unserem Leben sich der Herr herauskristallisiert, mehr und mehr. In Römer Kapitel 11, Vers 19, da heißt es zwar, über Juden ist die Diskussion, und da heißt es, die Juden, sie wurden abgebrochen, weil sie das Angebot Gottes nicht annahmen. Und dann sagt Paulus den Heiden gegenüber, also Leute, passt auf, weil sie das Angebot Gottes nicht annahmen. Seid nicht überheblich, sagt er, sondern fürchtet euch lieber, Gott hat die Juden nicht verschont. Und dann meint er, und dann sagt er weiter, meint ihr, dass er euch milder behandelt wie die Juden? Nee, im Gegenteil, noch viel strenger. Er hat die Juden nicht verschont. Also, Gott arbeitet, Gott will seinen Plan durch unser Leben verwirklichen. Und wenn was nicht passt, wo die Menschen mit Gott nicht mitmachen, nicht einverstanden sind, das lässt er liegen. Und Gott ist nicht mit den Juden verheiratet. Er hat sie nicht verschont, hat sie sich von ihnen getrennt und hat sie sitzen lassen. Gott ist nicht mit der Kirche verheiratet, Gott ist nicht mit Katholiken oder Protestanten, Baptisten oder Pfingstler verheiratet. Gott ist mit diesen Dingen nicht verheiratet, sondern er liebt ein aufrichtiges Herz, ein demütiges Herz, einen zerbrochenen Geist liebt er und so weiter. Und er will Menschen haben, die sich ihm unterordnen und demütig bleiben und nicht neidisch werden auf Gott und schon gar nicht auf die anderen. So, wenn wir uns überheben und denken, wir Juden, wir Katholiken, wir Pfingstler, wir Baptisten, vergiss es, schon passiert. Wir sollten aufhören, uns zu vergleichen oder zu zählen, Menschen zu zählen. Gott erlaubt den Juden, wie ist es passiert in Jerusalem, da bin ich in eine Baptisten, eine messianische Gemeinde reingekommen und dann frage ich den Pastor, wie viele Leute hast du am Samstag im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen 50, 60 Stühle dazustellen. Okay, wir laufen rum und wir besichtigen das die Anlage, sein Gebäude. Dann sage ich, Bruder, sag mal, wie viele Leute kommen zu dir am Samstag im Gottesdienst? Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen so und so viele Stühle immer noch dazustellen. Okay, du siehst das, jüdisch-rabbinisches Denken. Und dann stehe ich wieder fast am Ausgang mit dem Bruder und sage, Bruder, du hast mir immer noch nicht gesagt, wie viele Leute bei euch am Samstag im Gottesdienst kommen. Dann sagt er, wir haben 250 Stühle und wir müssen 50, 60 Stühle doch dazustellen. Ich habe gesagt, weißt du, red doch, ich bin Christ und du bist Christ, red doch nicht in Parabeln und Gleichnisse und Bilder und Stühlen und so weiter. Ich habe nicht gefragt, wie viele Stühle du hast und wie viele Stühle du dazustellst. Sag mir, wie viele Leute kommen zu dir im Gottesdienst. Dann sagte, weißt du, Gott hat uns Juden verboten. Unser Vater David hat Tiere gezählt, hat Leute gezählt und muss es bitter bezahlen. Wir dürfen Menschen nicht zählen, wir dürfen Stühle zählen, wir dürfen Pferde zählen, wir können Esel zählen, wir können Rinder zählen, aber Menschen werden nicht gezählt. Warum? Weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Und noch viel weniger, dass du dich mit Menschen vergleichst und misst. Du hast kein Recht, dich mit Menschen zu vergleichen und zu messen. Du bist du. Du bist einmalig, du bist unwiederholbar in der Geschichte. So. Gott will, dass du dir bewusst wirst, wer und was bist du. Du solltest zwar Gott gegenüber deine Unvollkommenheit spüren und wissen, wo du herkommst. Ich bin ein Sünder gewesen. Ich habe Gnade vor dir gefunden, Herr. Und deine Gnade ist jetzt über mein Leben. Du bist jetzt mit mir. Ich bin einer, der die Gnade fand. Mir ist Erbarmen widerfahren. Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Gott gegenüber. Aber alles andere geht niemand was an. Alles andere geht niemand was an. Viele leiden an der Minderwertigkeit, weil sie immer Gott was vorweisen wollen. oh Herr, mein Leben ist nicht wertvoll. Ich habe noch nicht so viele Seelen zu Jesus gebracht, wie Pastor Matutis vielleicht oder Bruder sowieso oder Schwester sowieso. Ich gehe nicht auf die Straße raus, ich kann nichts. Ich kann eigentlich nichts für den Heiland tun. Weißt du, du solltest deine Aufgabe vor Gott finden und dann wirst du deinen Wert vor Gott auch finden. Vielleicht musst du gar nicht auf die Straße gehen. Nicht jeder ist Evangelist, nicht jeder ist Pastor, nicht jeder ist Apostel, nicht jeder ist Prophet, nicht jeder ist Lehrer. Du hast vielleicht eine ganz andere Aufgabe. Vielleicht bist du ein Beter. Und das, was du tust, das tue ganz. Wenn du Evangelist bist, dann evangelisier und voller Leidenschaft und Hingabe. Aber wenn du beten kannst, bete. Fang an, für Sünder zu beten. Fang an, für Menschen zu beten, die Christus noch nicht kennen. Lass dich die Menschen von Gott zeigen. Und wenn du nichts anderes weißt, was du beten solltest, geh morgen zum Zeitungsstand und kauf dir 3-4 Zeitungen von Berliner Zeitungen. Und da wirst du von Unfällen lesen, da wirst du von Problemen lesen. Und fang an, für die Menschen, die in der Zeitung erwähnt werden, fang an, für die Zeitungsleute, die dort erwähnt sind, Kinder verbrannt oder Haus abgebrannt oder hier ein Autounfall und so weiter. Fang an zu beten und vielleicht schaust du zum Fenster raus und vor deiner Straße kracht ständig alle 5 Minuten ein Unfall. Bete und binde den Engel, der dort diese Unfälle verursacht. Es ist der Teufel, der ständig Schaden anrichtet. Mensch ist ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner. Er ist der, der so viel Schaden anrichtet, Blechschaden. Auch wenn es nur Blechschaden ist. Und sag, Satan, du hast hier an dieser Kreuzung, hier lebt ein Heiliger und hast an dieser Kreuzung nichts verloren. Und du wirst sehen, plötzlich steht da ein mächtiger Engel als Verkehrspolizist und regelt diesen Verkehr und versucht, dass es nicht so kracht. Und wie viel Leid und wie viel Elend können wir ersparen, wenn wir beten? Wir haben viel zu wenig Beter in Deutschland. Zu wenig Heilige. Wir haben so viele Bischöfe, Priester und was weiß ich alles, aber zu wenig Heilige. Und Gott braucht Heilige. Ich bin nichts wert. Aber ich möchte, schau mal diese Heiligen an. Was haben die Heiligen gemacht? Die haben alles verkauft, alles aufgegeben und die sind in der Wüste gegangen. Die haben gar nichts gehabt. Die haben sich eingemauert womöglich und die lebten bettelarm. Die haben kein Buch geschrieben, aber über sie sind Bücher geschrieben worden. Sie lebten ihr Leben und so sind sie Heilige geworden. Und du musst nur anfangen, dein Leben zu leben und du wirst ein Heiliger, wirst was Besonderes. Aber wenn du ständig kopierst und sagst, ich möchte so sein, ich möchte so sein, ich möchte, und ich muss das so sein und wehe, wenn ich das nicht bin, dann habe ich Gewissensbisse und Komplexe. Und das ist, was der Teufel sagt, du musst so sein, guck mal, Christen sind so. Nein, du musst so sein, wie Gott dich haben möchte. Und vielleicht musst du auch mal ganz verrückte Dinge tun, damit du das wirst, was Gott will. Ich habe einen lieben Bruder, der hat Bibeln geschmuggelt nach dem Osten und der ist in einem Abteil mit Bibeln unterwegs und plötzlich ist Kontrolle und die müssen alles raus, also raus und packen. Und der hat in seinem Koffer hatte Bibeln drin. Und ich kenne diesen Bruder, ein lieber Bruder in Christus. Und in sein Abteil kommen dann die Kontrolleure, alles raus, raus, raus. Und dann betet der Herr, was soll ich tun? Dann sagt er, haben Sie eine Zigarette für mich? Und die Zöllner sagen, ja, ich habe hier eine Zigarette und können Sie mir Feuer geben? Gib ihm Zigarette, diesem Bruder, der hat nie geraucht in seinem Leben. Aber der Herr hat ihm gesagt, bitte um eine Zigarette. Und dann haben die gedacht, Mensch, die Christen rauchen nicht und so weiter. Hier ist bestimmt kein Christ dabei. Und haben sein Abteil nicht kontrolliert und sind weitergegangen. Und so wurde verschont und so sind 40 Bibeln nach Russland gekommen. Geistesleitung. Verstehst du, deshalb ist er nicht gestorben, weil er nur einmal Zigarette angezündet hat. Und gesagt, könnten Sie mir nicht eine Zigarette geben? Haben Sie Zigaretten da? Seid klug und ohne falsch. Das will ich nur sagen heute Abend, damit du lernst, wirklich deinen Wert zu bedeuten. Natürlich, jetzt kommt der Teufel und sagt, guck mal, der hat geraucht, der stinkt nach Rauch, der kann nie ein Heiliger sein. Der kommt aus der Hölle. Gewiss, Christen sollen brennen und nicht rauchen. Leute leiden unter Minderwertigkeiten, weil sie das ewige Leben nicht in sich haben. Weißt du, wenn du das ewige Leben in dir hast, dann ist es alles egal, was drumherum passiert. Dieses Leben vergeht und du hast ein bleibendes, ein unerschütterliches, unverweltliches Erbe, wie Petrus schreibt, in deinem Leben. Und alles andere ist nur Nebensache. Leute mit Minderwertigkeiten, das sind ihre Probleme. Sie denken immer nur an sich selbst, nur an hier und dieses Leben und nur an das vergängliche Leben. Das ist ihnen wichtig. Alles kreist nur um sie. Sie sind immer in der Mitte. Sie möchten überall bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche sein und so weiter. Sonst kommen sie sich arm und klein vor. Wenn sie nicht wichtig genommen werden, nicht gefragt werden, nicht begrüßt werden, extra die Hand geschüttelt und in die Augen geguckt und noch das Vaterunser ihnen noch zugerufen und gebetet zu haben, dann sind sie nicht gesegnet. Und noch ein paar Mal gestreichelt und geküsst. Und wehe, du guckst sie schief an. Du siehst, also dieses Mittelpunkt sein wollen. Oder sich mit anderen Leuten vergleichen. Guck mal, dem haben sie so und so viel gegeben und dem haben sie nur so und so viel gegeben. Und du musst lernen, sogar in diesem Leben mit Ungerechtigkeiten zurechtkommen. Der eine, der schuftet den ganzen Tag, sogar beim Heiland, in seiner Geschichte kommt das vor, ist total unsozialistisch und unsozial. Da schuftet der eine von morgens früh bis abends spät. Und der nächste, der letzte, der kommt eine Stunde vor Feierabend und arbeitet genau nur eine Stunde und kriegt den gleichen Lohn. Das ist also, wenn ich bei der Gewerkschaft wäre, würde ich sofort protestieren. Aber es war ungerecht. Aber du musst sehen, dass manche sich zu Tode schuften, manche und die anderen, die legen die Hände in den Schoß, klatschen dreimal in die Hände und das Wunder ist perfekt und passiert. Und sie sind gesegnet. Du bist nicht jemand anders. Und ich gebe der andere nichts an. Und wir möchten immer, weißt du, wir kriegen eine Prophetie, die ist bitter ernst, also diese Pille ist furchtbar zu schlucken. Also was der Herr mir auferlegt hat, und sei froh, dass er dir nichts auferlegt hat, und so weiter. Und so weiter. Und der Herr Jesus unterhält sich mit Petrus und Johannes und so, die Brüder, und sagt, ja, Petrus, hör mal zu, und wenn du mal älter wirst, ein anderer wird dich gürten, und so weiter, ein anderer wird dich gürten. Und das klingt nicht gut für ihn. Und dann sagt, und was ist mit diesem Johannes hier? Dann sagt der Herr, wenn ich will, dass er lebe, bis dass ich wiederkomme, was geht dich der an? Verstehst? Wir wissen, wie Petrus gekreuzigt worden ist, Kopf nach unten. Und Johannes ist sehr alt geworden, ist einer der wenigen Aposteln, die natürlichen Todes angeblich gestorben sind. Was geht dich der an? Was geht dich der Bruder, was geht dich die Schwester an? Und Gott hat mir hier in dieser Prophetie, also die ich euch austeile oder mitgeben wollte, ich gebe es euch mit, ihr könnt sie haben, Gott hat hier mir ein paar Sachen gezeigt, die ich euch weitersagen sollte. Und da heißt es, beschäftigt euch nicht mit den vergänglichen Dingen, sondern vielmehr mit den unvergänglichen, ewigen Dingen. Und sollst mir das Wort Gottes lesen, Zeit mit Gott zu verbringen und den inneren Frieden und so weiter. Und du solltest nicht auf andere neidisch sein. Obwohl ich mich nicht auf diese Predigt hier vorbereitet habe, das war noch vorne weg. Neidisch sein, auf andere mit dem Finger zeigen und gegenseitig beschuldigen und verdächtigen und so weiter. Nein, jeder soll das tun, das sind wir in der Endzeit. Jeder soll das tun, was er tun kann und tun soll. Nur das. Und du kannst von mir nicht das verlangen, was Gott von dir verlangt. Jeder muss seine Arbeit tun und muss seinem Herrn gegenübertreten und dem Herrn verantworten. Und wenn du das gelernt hast, dann lebst du ohne Minderwertigkeit. Oh Herr, ich habe nicht so viel gebetet wie der oder die. Ich habe nicht so viel im Wort Gottes studiert wie die oder der. Oder so weiter. Und dann merkst du plötzlich, nein, ich lebe nach ganz anderen Prinzipien. Ohne den Herrn in deinem Leben, wer sich nicht auf den Herrn festgelegt hat, der wird immer Minderwertigkeit und Eifersucht in seinem Leben haben. Immer, guck mal, und was ist mit dem? Und was ist mit der? Wer Gott in seinem Leben hat, der ist nicht mehr auf die anderen angewiesen. Was mit den anderen passiert, der hat so viel mit sich selbst zu tun. Wo ich dem Herrn begegnet bin, weißt du, ich habe die Geschwister immer gehört in der Gemeinde, als ich noch nicht so ein ernsthafter Christ war, habe ich gehört, Mensch, haben die Probleme. Was die alles erzählen in der Brüderstunde, also wo die jetzt Anfechtungen haben und wo die Versuchungen haben, weiß ich gar nicht, wo bin ich denn? Bin ich im falschen Verein womöglich? Oder bin ich, zeitlang habe ich sogar geglaubt, ich wäre gar nicht richtig bekehrt. Also weil ich die Probleme, die die haben, gar nicht hatte. Aber je länger ich mit dem Heiland ging und mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft hatte, desto ja, kleinkarierter ist mit der Liebe Gott geworden. Das kannst du nicht mehr durchgehen lassen und das darfst du nicht mehr durchgehen lassen und da musst du vorsichtig sein und da musst du dich in Acht nehmen. Jetzt muss ich immer nur zuerst nach links und nach rechts und nach hinten schauen und überall umgucken, dass du ja niemanden streifst und niemanden verletzt. Und dann habe ich erst gemerkt, weißt du, Gott verlangt nicht von kleinen Babys, dass sie perfekt und vollkommen sind. Und Gott erlaubt, dass du dich entwickelst. Und du musst dich nicht vergleichen, weißt du, mit einem reifen Bruder oder Schwester in Christus, schon 50, 60 Jahre mit Jesus gehen. Und manchmal vergessen die lieben Brüder und Schwestern in Christus, dass sie auch mal Kinder waren. Dass sie mal auch Anfänger waren. Und dass sie auch mal ahnungslos waren. Und dass sie auch mal Fehler gemacht haben. Aber wir wachsen über das alles hinaus. Und vergiss nicht, dass du auch mal ein Tollpatsch warst. Und Fehler gemacht hast. Und die meisten vergessen, dass sie auch mal Kinder waren. So Erwachsene, Ältere, die schimpfen auf die Kinder und die machen so viel Krach und so weiter. Und vergessen, dass sie selbst mal so viel Krach gemacht haben. Vielleicht noch schlimmer wie die heute. So, Minderwertigkeit. Ist immer, wenn man vergisst, wo man herkommt und was man war. Vergiss nie, wo du herkommst. Aus der Sünde. Aus dem Verderben. Aus der Hölle. Aus den Klauen Satans. Aus dem Gefängnis. Und dann bleib schön ruhig, mein lieber Freund. Besinn dich und erinnere dich, wo kommst du her? Und alles, was du bist, ist Gnade. Und alles, was wir sind, ist auch Gnade, nicht unser Verdienst. Und wenn du gelernt hast, von der Gnade und nicht mehr vom Gesetz zu leben, hast du keine Minderwertigkeitskomplexe. Alles ist Gnade, Herr. Alles ist Gnade. Eines der wichtigsten Gebete, was Gott auf jeden Fall in der Bibel hört, ist: Herr, erbarm dich meiner. Herr, erbarm dich meiner. Minderwertigkeit. Kinder werden also schon anerzogen zu Hause, du bist nicht, aber sie wird nicht. Und es gibt so Generationshypothek, von Eltern vererbt, weitergegeben. Und Kinder sind schon verdorben mit Minderwertigkeit, sind ohne Gott, wachsen ohne Gott auf und ohne Gebet und ohne Glauben, ohne Gottes Wort. Sehr schlimm, so schutzlos, ohne Autorität, haben keine Beziehung zu Gott. Und deshalb muss man sich manchmal den Mund franzig predigen, bis das einer aus unserer Gesellschaft heutzutage, bis er zum Glauben durch ist und den Glauben kapiert hat und um was es geht. Also, die Sünde hat so viel Schaden angerichtet, was der Wert des Menschen ist. Der Mensch ist so entwertet, aus mir kann nichts mehr werden. Also, bei mir ist alles verfahren. Und Gott liebt verfahrene Menschen. Gott liebt, wo alles verfahren ist. Er sagt, ich krieg das schon hin. Und du musst also nicht die Menschen an dir rumdoktern lassen, sondern Gott an dir arbeiten lassen. Wenn Menschen an dir rumarbeiten, das ist so wie der Herr Lehrer, du kannst nie genug machen, der weiß immer mehr. Kannst dich noch so anstrengen, der weiß immer mehr. Aber wenn du die Gnade Gottes an dir walten lässt, erbarmen, ach, das ist ein Dummerchen, lass ihn. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Minderwertigkeit ist ein Generationsproblem. Weißt du, und da wurde Werk weitergegeben, überall, wo du bist, also man hat dich runtergeputzt und fertig gemacht. Und Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen. Und viele haben als Kinder so viel Demütigung erlebt und Demütigung erfahren in ihrem Leben als Kinder. Du kannst nicht, lass lieber den großen Bruder ran, lass die Schwester ran, lass den Lehrer ran, lass die ran. Du verstehst nicht, das ist zu schwer für dich. Schon allein oft Liebe, aber falsche Liebe, Mitleid, das kannst nicht, das ist zu schwer für dich. Kinder wollen vollgenommen werden. Und wir haben eines gelernt bei unseren Kindern. Kinder sind vollständige Menschen. Und die müssen als vollständige Menschen behandelt. Die sind noch nicht entwickelt vollkommen, aber sie sind vollständig. Und du sollst sie respektieren als Persönlichkeit. Sie haben eine Persönlichkeit in sich. Und jedes Kind hat eine Persönlichkeit. Aber wenn die Persönlichkeit zerstört wird, ach, das ist ein Kind noch, verstehst du? Nein, Kinder sind viel schlauer als wir Erwachsene. Kinder sind viel weiter als Erwachsene. Und so ein Kind nimmt, was ein Kind so mitnimmt und miterfährt an negativen Sachen, das geht sein ganzes Leben durch. Deshalb, Jesus sagt, lass die Kindlein zu mir kommen. Solches ist das Reich Gottes. Menschen fehlt heutzutage Idealismus. Sie haben keine Vorstellung mehr. Wo sind heute die Idealisten? Wo sind Menschen mit Idealismus? Ich will nicht, dass Kommunismus kommt. Aber weißt du, ich war schon dankbar, was wir dort gelernt haben. Idealismus mit der roten Halszug, mit dem roten Halszug da und so weiter. Und dann, man muss Ältere ehren, man muss alten Leuten, wenn die was Schweres haben, tragen, wenn du irgendwo hinkommst, wenn der Bus besetzt ist, steh auf, lass die Älteren vorne vorsitzen und so weiter. Anstand und Moral, das wird heutzutage nicht mehr gelehrt. Und wir wundern uns, die Leute, selbst im Religionsunterricht, lernen sie nicht mehr das Vaterunser. Da spielen sie draußen oder hier in der Müllerstraße Baptistengemeinde, da haben sie ein Taufbecken genommen als Planschbecken für die Türken. Und damit sie mal Türken erreichen kann. Weißt du, das ist eine Entweihung der heiligen Dinge. Planschbecken als Taufbecken. Da wollen die Alten, wo die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ihr Leben in den Tod geben, benutzen sie als Planschbecken für die Türken. Und dann wollen sie die Welt gewinnen. Weißt du, wenn man sogar sich noch unter der Welt stellt und sich noch blöder benimmt wie die Welt, muss man sich nicht wundern, dass die Welt sagt, Christen, danke. Und dass die Moslems sagen, wir bleiben lieber Moslems. Und dass die Kirchen langsam abwirtschaften und so weiter. Man muss sich nicht wundern, wenn man Taufbecken als Planschbecken verwendet. Heilige Dinge entweiht. Oder dass, ja, Religion. Was lernen die Leute heutzutage im Religionsunterricht? Frag ich mal. Man will Religionsunterricht erhalten, aber was lernen die? Draußen spielen, draußen toben, man geht in die Moschee und in die Kirche geht man nicht. Wie viele Leute, Schulklassen besuchen Gottesdienste? Die wenigsten. Und von Gottesdienst lernt man nicht. Deshalb, den Leuten wird heutzutage wenig Idealismus vermittelt. Die haben nichts, wo sie aufschauen könnten. Es fehlen Vorbilder, Ideale, den man nacheifern könnte. Ich möchte so sein wie der und der. Immer mehr Idealisten sterben aus und es gibt fast gar keine Heilige mehr, keine Idealisten mehr, keine Vorbilder mehr. Und deshalb ist das Leben so minderwertig, so Massen. Und der Mensch wird so Hortenwesen, lebt als Horde, lässt sich treiben von den Medien, lässt sich bestimmen, was Vorbilder sind. Wer Gott nicht als Rückendeckung hat, der leidet unter Minderwertigkeit. Wer nicht weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich stehe unter Gott, ich diene Gott und alles, was ich tue, ist Gottesdienst für mich. Das ist Minderwertigkeit, wenn ich nicht für ein höheres Wesen, für ein höheres Ziel, für ein größeres Ideal, für die Menschheit. Nur als Beispiel. Selbst wenn du für die Menschheit dienen würdest, hättest du schon sehr viel gewonnen. Dann wüsstest du, also ich diene für mein Volk, für meine Nation, für das Vaterland. Aber die Leute hier bei uns haben kein Vaterland, kein Heimatland, die haben gar nichts, nicht mal eine Familie. So, verarmt, Minderwertigkeit. Nur in Gott wird der Mensch mündig, reif, vollwertig, stark. Und du sagst, ja, aber Herr, guck mal, hier bin ich. Es ist gut, dass du da bist. Gott kann mit dir was machen. Und Gott hat in der Geschichte schon einiges aus nichts gemacht. Schon aus nichts hat er die Welt geschaffen. Schon, das war so viel. Aus nichts, Gott liebt diesen Stoff nichts. Ich denke nur in 2. Mose 31, 1-11, da ist die Geschichte von den Erbauern der Stiftshütte, dieses Heiligtum, wo Gott wollte, dass er wohnt, also der Vorläufer vom Tempel, in der Stiftshütte, wo alles voll Gold und Herrlichkeit war. Und also wenn Gott sich zu Hause fühlt, müssen Künstler am Werk gewesen sein. Aber diese Leute, diese zwei jungen Männer, Bassael und Oholiab, diese zwei Männer, das waren alles Hilfsarbeiter gewesen vorher. Die konnten nur Ziegel produzieren in Ägypten. Mehr haben sie nicht gelernt. Mehr hatten sie keine Möglichkeit, sie hatten keine Möglichkeit, Architektur zu studieren. Sie hatten keine Möglichkeit, Goldschmiedlehre zu absolvieren. Sie haben keine Möglichkeit gehabt, irgendwie mit Holzarbeiten oder Webarbeiten umzugehen. Sie hatten keinerlei Ahnung mit diesen handwerklichen, künstlerischen Arbeiten. Sie hatten keinerlei Ahnung. Aber Gott hat diese beiden erwählt. Die waren minderwertig letztendlich. Kamen aus der asozialen Schicht aus Ägypten, nur Hilfsarbeiter, Ziegelproduktion und nichts mehr. Hatten keine Ausbildung, kein Handwerk, aber der Geist Gottes kam über sie. Und dann lese ich hier und dann sagt der Herr, ich habe sie dazu befähigt, alles herzustellen, was ich angeordnet habe. Ich habe sie befähigt. Und du wirst verblüfft sein, wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt, zu welchen Fähigkeiten du plötzlich fähig bist. Und dann gibt es nicht, ich bin ein Hilfsarbeiter. Smith Wigglesworth, Apostel des Glaubens, war ein Kesselflicker, der konnte nicht mal lesen und schreiben. Seine Frau musste ihm aus der Bibel vorlesen, was er am Sonntag und im Gottesdienst predigen sollte. Das hat er dann auswendig gelernt und so weiter. Und dann hat er gepredigt. Moody, der große Evangelist Amerikas oder der Vater der Evangelisation und Evangelisten, wenn er einen Satz von 5 Worten schrieb, hat er 6 Fehler gemacht. War auch einfacher Schuhflicker oder Schuster. Gott hat also einfache Leute, die nichts waren und nichts konnten, benutzt. Oder William Carey, wo ich bin auf seinem Stuhl in Indien in Kalkutta gesessen, war für mich so ein Vorrecht. Dieser Mann ist losgefahren, die wollten gar nicht ins Land lassen und niemand wollte ihn unterstützen. Und er war auch ein Schuhmacher. Gott gebraucht Schuhmacher, Schuster. Und Gott gebraucht einfache Leute, die nicht Theologie studiert haben und gar nichts. Und der hat 18 Bibelübersetzungen geschafft, hat Botanik, sein Hobby war Botanik. Gott hat ihn so befähigt in so vielen Gebieten seines Lebens. Er hat die Sanskrit-Schrift entwickelt. Er sagte, ihr Inder, ihr müsst eure heiligen Schriften wenigstens lesen und so weiter. Und dann hat er natürlich für die heiligen Schriften natürlich auch die heilige Schrift übersetzt und denen gegeben. Weißt du, ein Mensch, der zu nichts fähig ist und du sagst, die Leute sind nichts wert. Und gerade die Leute, die nichts wert sind, die gebraucht Gott. Und je wertloser ein Mensch ist in den Augen der Gesellschaft und wenn er sich in die Hände Gottes begibt und der Geist des Herrn kam auf ihn, hier auf diese beiden Jungs, 2. Mose 31, 1 bis 11, und plötzlich sind sie geschickt mit Gold arbeiten, plötzlich gelingt es ihnen alles, plötzlich klappt es alles, plötzlich haben sie so viele Ideen, sodass der liebe Gott sich auch darin aufhält, in diesem Tempel, was sie da gebaut haben. Ich habe es ihnen befähigt, es ihnen gegeben. Wenn Gott in dir ist, dann musst du dich nicht mehr verstecken vor anderen Leuten. Dann kannst du mit jedem Professor aufnehmen. Du musst dich nicht schämen, kannst ihm gegenübertreten, musst nicht in Verlegenheit geraten, kannst ihm in die Augen gucken. Der kann dir meistens wahrscheinlich nicht in die Augen gucken, aber du kannst ihm in die Augen gucken, weil du dich zu verbergen hast, weil Gott in dir ist. Das ist ein großes Geheimnis, in die Augen gucken. Dann musst du dich nicht schämen. Du kannst dich wichtig nehmen. Ich habe auch was zu sagen. Ich bin auch wichtig. Und dann gönnst du dir auch etwas. Weißt du, dann lebst du total anders, wenn du Gott in dir hast. Und das ist das große Problem bei den Leuten, die minderwertig sind. Die sind von sich selbst enttäuscht. Wir sind von Gott enttäuscht, von anderen enttäuscht, enttäuschen andere wieder. Ein großer Teil der Minderwertigkeit kommt natürlich aus der Kindheit. Unverarbeitete Enttäuschungen aus der Kindheit. Als Kind hast du nicht gelernt zu beten. Das ist das große Problem aus der Kindheit. Weißt du, ist es so gut, selbst wenn du nicht viel beten kannst, aber oh Herr, oh Herr, oh Herr. Verstehst du, wenn du zum Herrn rufen kannst in deiner Not, wenn du weißt, also wenn du Probleme hast, bete. Egal wie und egal mit welcher Formulierung bete. Weißt du, beten ist Luft ablassen, seine Probleme einem höheren Wesen abzugeben. Egal zu wem du betest jetzt. Das ist mal vollkommen egal, aber der Mensch, der betet, lebt nicht verkrampft. Ich gebe Gott alles ab. Meine Sorgen, meinen Kummer, meine Ängste. Und Gott wird dich schon hinbringen. Ich sehe jetzt auch so die Überfahrt nach, wo der Jona dann nach Tarsis abgehauen ist. Der schlief. Die Frommen schlafen alle. Der schlief in seiner Kajüte. Aber jeder betet zu seinem Gott. Der Hindu zu Hindu-Gott, der andere zu seinem Zeus, der andere zum Re, der andere zu diesem Götzen und so weiter, zum Jupiter. Jeder betet zu seinem Gott. Nur der fromme Jude betet zu niemand. Der liegt. Und dann sagt, bitte bete du auch. Wir wollen den Sturm irgendwie, dem Sturm gar ausmachen. Bitte bete. Und als der dann anfing auch zu beten, dann sagte, wir brauchen gar nicht beten. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich bin auf der Flucht, schmeiß mich raus und dann habt ihr Ruhe. So löst man Probleme. Aber du brauchst irgendwie, wo du die Luft ablassen kannst. Gebet. Das ist ganz auch wichtig. Das Gebet ist so ein Schlüssel. Und wenn du merkst, ich kann mit Gott reden und Gott hört auf mich und er hört womöglich mein Gebet noch dabei, dann merkst du plötzlich, Mensch, ich bin gar nicht so schlimm. Ich bin nicht so verloren. Und Gott hat mich nicht aufgegeben. Wenn Gott noch dabei dein Gebet zufällig erhört, und er erhört Gebete, er ist ein Hörer der Gebete, und wenn wir in Schwachheit zu ihm rufen und in Not zu ihm rufen, er hört immer, grundsätzlich, Herr, hilf. Und selbst wo diese alle zu ihren anderen Göttern gebetet haben, Gott hat geholfen. Plötzlich kam der Jona aus seinem Versteck raus und das Problem wurde gelöst. Sei nicht also entsetzt und so kleinkariert. Viele Leute sind so kleinkariert. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft heutzutage. Und die Leute kommen aus so verschiedenen Hintergründen. In 10.000 Meter Höhe, wenn das Flugzeug in Turbulenzen kommt, und ich bin mal reingekommen in solche Turbulenzen, da betet jeder. Da gibt es keine Atheisten mehr da oben. Wenn das heißt, bitte schnallen Sie sich an, ziehen Sie den Kopf nach vorne, die Hände über den Kopf, Bitte nach vorne bücken. Du, dann, dieses Gebet im Flugzeug, das hast du gehört müssen. Plötzlich denke ich, ich bin in eine Judenschule geraten. Oder bei Pfingstlern, da beten sie plötzlich jeder für sich in alle möglichen Sprachen. Da hört das religiöse Füllerfass und so weiter, das Ganze drumherum auf, die beten alle. Und dann plötzlich geht das Flugzeug runter, tatsächlich. Und dann sagt der Pilot, und jetzt wir sind aus diesem Zyklon draußen. Das ist eine Erleichterung. Gott hat Gebet erhört. Von all diesen, die da oben in 10.000 Meter Höhe gebetet haben. Es war eine Erleichterung. Danke, Herr. Und dann ein Applaus. Alle haben geklatscht, dass der Pilot das geschafft hat. Minderwertigkeit hat etwas mit unserer Identität zu tun. Weil Menschen, die ihren Gott nicht kennen, die nicht ihren Vater kennen, die nicht wissen, wo gehe ich hin, was bin ich, was will ich überhaupt. Aber durch die Bekehrung kommst du zu deiner Identität und findest sie. Minderwertigkeit ist für mich als nächstes eine Krankheit noch, eine nächste Stufe. Man ist krank vor Eifersucht und Neid. Das ist die Krankheit, die Ursache von der Krankheit. Eifersucht und Neid, man spioniert andere Leute. Haben die mehr, verdienen sie mehr, was kriegen sie? Da kommt das ganze Mobbing auch her. Man vergleicht sich ständig mit anderen, man misst sich mit den anderen und so weiter. Man will immer das sein, was die anderen sind und man ist nicht zufrieden mit der Position, die man selbst gerade inne hat. Man orientiert sich immer an den anderen, man strengt sich immer an, jemand anders zu sein, als man das ist. Daher kommt die ganze Minderwertigkeit, Leute. Das ist eine Krankheit. Man kopiert ständig andere, man zweifelt an sich selbst, bin ich noch gut genug, werde ich behalten hier. Jetzt werden Leute entlassen, schmeißen sie mich raus womöglich, kann ich noch die Arbeitsstelle halten oder nicht. Minderwertigkeit kommt über eine bittere Wurzel, man ist irgendwo verletzt gewesen auch in der Vergangenheit und man hat es nicht losgelassen. Also, das sind die Dinge. Besiege deine Minderwertigkeit, das ist meine Botschaft. Wie mache ich das? Vergib allen Leuten und lass die Leute laufen. Lass die Leute laufen. Interessier dich nicht für Leute. Interessier dich für dich und Gott. Ganz einfach. Gar nicht so kompliziert. Zürne nicht auf andere Menschen. Gönn ihnen, dass sie segnen. Gönn ihnen und sag, lieber Gott, du hast für die, aber du hast auch für mich was noch übrig. Wenn du die segnen kannst, kannst du auch mich segnen. Und dann hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Leg die ganzen Vorurteile und Vorstellungen über andere ab. Und fangen ganz neu. Jetzt will ich durch die Gnade Gottes leben. Und ich bin das dank der Gnade Gottes, was ich bin. Und jetzt habe ich Lust am Leben. Ich will jetzt mein Leben gestalten mit Gottes Hilfe. Nicht mit der Hilfe der Leute. Weißt du, du gerätst denn mit, also Minderwertigkeit, wenn du ständig, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen. Weißt du, wie du vorkommst? Wie ein Waschlappen, wie ein Schwächling, wie ein Feigling und so weiter. Wenn du ständig Leute in deiner Umgebung um Hilfe bitteln und betteln musst, deine Hilfe sollte der Herr sein. Der Herr ist meine Hilfe, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Zuflucht, der Herr ist das. Natürlich wird Gott meistens Leute beauftragen, die dir helfen, aber die müssen von Gott den Befehl haben. Er wird seinen Engeln befehlen. Und Engel sind meistens Menschen mit zwei Füßen und ohne Flügel. Und er wird den Engeln befehlen. Aber du musst dem Herrn deine Not sagen. Die meisten Leute klagen bei Leuten, aber klagen ihre Not nicht zum Herrn. Und deshalb kriegen sie Minderwertigkeit. Wenn du aus deiner Minderwertigkeit herauskommen willst, musst du dich selbst verleugnen. Nummer eins. Du musst das negative Leben verleugnen und mit einem positiven Leben ersetzen. Und sagen, nein, danke, diese Art von Leben will ich nicht leben. Ich will nicht mit meiner Vergangenheit leben. Die löse ich jetzt auf, meine Vergangenheit. Die ganzen Altlasten, die begleiche ich. Jetzt nehme ich Gott als mein Vater an und jetzt will ich mit Gott gehen und jetzt will ich mit Gott rechnen. Und wenn du mit Gott rechnest, wirst du dich nie verrechnen. Rechne mit Gott, mit seiner Gegenwart in deinem Leben. Löse dich von deiner Vergangenheit und sag, Herr, jetzt bin ich Schaf deiner Herde, mir wird nichts mangeln. Und dann kannst du sagen, Vater, ich lasse dir alle los. Ist ganz arg wichtig, lass die Menschen los. Ob sie klein sind oder groß. Egal wie sie sind, das rettet dein Leben von den Minderwertigkeiten. Lass die Menschen los. Fang von vorne an und sag, hier bin ich und das ist der Mittelpunkt der Erde. Hier stehe ich jetzt, Herr, ich kann nicht anders, jetzt muss ich mit deiner Hilfe rechnen. Lass los, die du gebunden hast, an denen du dich gebunden hast, von denen du was abzapfen möchtest, profitieren möchtest. Du solltest allein vom Herrn profitieren und was der Herr dir gibt über die anderen. Du sollst dich nicht ständig über die anderen ärgern, weil sie dich ständig überholen. Weißt du, viele Leute ärgern sich immer über die anderen. Du musst dein Rennen fahren und du musst auf dein Ziel dich konzentrieren. Und Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, diesem göttlichen Kleinod. Ich gucke nicht, was Petrus macht. Ich gucke nicht, was Johannes macht. Ich gucke nicht, was die anderen Brüder machen. Ich habe mein Ziel und ich verfolge konsequent mein Ziel. Das ist, wie man Minderwertigkeiten überwindet. Und finde heraus, was Gott über dich und anderen sagt. Finde die Bibelworte dazu. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich kann alles. Gott macht dich zu allem fähig. Und wisse, und jetzt will ich dir helfen, dass du auf deine Füße kommst. Dass du mal aufstehst und nicht liegst in deine Schwachheit. Die Bibel sagt, steh auf und wandle. Wisse, du bist in den Augen Gottes wertvoll. Das musst du wissen. Du bist teuer erkauft. Du hast Gott unheimlich viel gekostet. Du bist Gott nicht billig gewesen, um dich zu erwerben. Oh, du hast sehr viel gekostet. 2/3 des Himmels hast du ihm gekostet. Den Sohn und den Heiligen Geist hast du gekostet. Abgesehen von den Engeln. Du bist nicht so einfach. Und deshalb, Gott hat so viel in dein Leben investiert. Jesus hat einen sehr hohen Preis bezahlt. Deshalb musst du was Besonderes sein, wenn der schon seinen Sohn für dich opfert. Und die Bibel sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Für dich hat er alles gegeben. Und für dich macht er alles, weil du der Liebling Gottes bist. Für dich macht er. Für dich pflanzt er einen Garten. Für dich sorgt er für die Infrastruktur. Du bist der Erbe Gottes oder Jesu Christi. Dies sind alle die Segnungen Jesu vermacht und die stehen dir zu, fallen dir zu. Für dich ist ein erfülltes Leben vorbereitet. Also, da ist alles gesorgt. Und die Bibel sagt klipp und klar, ihr Christen sollt euch nicht sorgen, sie sorgen ist heidnisch. Sogar antichristlich, antigöttlich. Mach dir keine Sorgen. Der Herr gibt's und der Herr nimmt's und der Name des Herrn wird gepriesen werden. Ignoriere das Schlechte und rede von dem Guten, viel mehr vom Guten reden. Und gib dem Lügner keinen Raum, wenn er sagt, du bist nichts, auch nichts und kannst nicht. Das, was ich vorhin gesagt habe. Sondern sag ihm, hör mal, lieber Teufel, schönen Gruß vom lieben Gott. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und er hat zu mir gesagt, ich bin so wertvoll in seinen Augen. Ich weiß gar nicht, was du jetzt denkst, also bitte setz dich mit dem lieben Gott jetzt auseinander. Er muss es repetieren oder wieder oder zurücknehmen. Aber er hat mir heute Morgen im Gebet gesagt, in meiner Andacht, als ich mit Gott geredet habe, hat er gesagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Also ich kann das nicht zurücknehmen, das musst du dich jetzt mit ihm ausmachen. Und der Teufel wird sich nicht mit Gott anlegen, glaub mir das. Er wird dich in Ruhe lassen. Gott ist nicht dazu da, und das musst du wissen, um dich zu bestrafen oder zu verdammen, sondern er ist da, um dich zu retten. Hat Jesus für dich gegeben und du musst jetzt nur noch ihn annehmen und bist sein Kind. Dann kriegst du den Heiligen Geist. Oh, das ist die höchste Gabe, was es gibt, den Heiligen Geist. Und er wird bei euch bleiben, ewiglich. Also wenn du nicht wertvoll wärst für Gott, würde er dir den Heiligen Geist nicht geben. Wenn er dich nicht lieben würde, würde er dir nicht einmal einen Gramm vom Heiligen Geist geben. Aber er gibt dir die ganze Fülle seiner Gaben. Alles, was du brauchst, kriegst du in der Verpackung Heiliger Geist. Und wenn du den Heiligen Geist bekommst, dann hört dieses beklemmende Gefühl der Minderwertigkeit auf. Und ich sage dir wie? Zungensprache ist das erste Zeichen der Geistestaufe in der Heiligen Schrift. Und plötzlich fängst du an. Ich habe gedacht, ich spinne, als ich das erste Mal sowas passierte. Als ich plötzlich deine Sprachen sprach und ich sprach in kurzer Zeit 6-7 Sprachen. Das klang für mich zumindest 6-7 Sprachen. Es war so verschieden, so unterschiedlich. Ich war zuerst mal begeistert. Ich habe gesagt, Mensch, guck mal, so leicht sind Sprachen zu lernen. Zuerst einmal habe ich das gedacht. Aber dann irgendwie kam ein Zweifel. Dann kam der Teufel, das warst du, der das gemacht hat. Und. Was der mir für Lügen erzählt hat. Und dann ging ich zu meinem Pastor und der hat mich erst recht angelogen. Das ist alles vom Teufel, hat er gesagt. Alles von unten. Und ich wusste nicht mehr, was links und rechts ist. Bis ich meine Knie gebeugt habe, habe ich gesagt, Herr Jesus, war das von dir, lass es wiederkommen, war es nicht von dir, halt mir es fern. Ich will nicht verrückt werden. Und ich habe noch gesagt, Heiland, ich lobe dich. Und schon war ich im siebten Himmel. Aber weißt du, ich habe etwas gelernt, dieses Zungensprechen, Beten in Sprachen, das ist das Tor zu einem übernatürlichen Leben. Das ist wie bei einer Sektflasche, der Pfropf, der schießt hoch und schäumt. Aber das ist nicht alles. Der Sekt, der da drin ist, darauf kommt es an. Nicht über den Schaum. Aber du musst zuerst einmal von deiner Verklemmung erlöst werden, von dieser Minderwertigkeit, von dieser inneren Spannung, was in deinem Leben drin ist. Und dann knallt es und dann bricht etwas Neues hervor. Und das ist das erste Zeichen, dass der Heilige Geist jetzt die Kontrolle übernommen hat. Jetzt kommt der neue Wein. Halleluja. In neue Schläuche. Fängt was Neues an. Also Schluss mit der Minderwertigkeit. Der Heilige Geist gibt dir Gewissheit, dass er da ist. Vermittelt dir Gotteserkenntnis. Und der Heilige Geist ist der größte Gottesexperte, der größte Theologe, der dir das größte Wissen über Gott vermitteln kann. Und er wird erforscht alle Geheimnisse und sagt es dir, gibt es dir weiter, inspiriert dich. Durch den Heiligen Geist bekommst du Insider-Informationen, die sind unbezahlbar. Insider-Informationen von Gott. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt nicht nach Indien gefahren bin und die Frage, wie ist das passiert? Wie hast du das rausgekriegt? Es ist den ganzen Monat November schüttet, in der Regenzeit jetzt, die Straßen sind voll, kein Auto kann fahren, unser Gemeindehaus steht im Wasser. Wie hast du das gewusst? Der Heilige Geist hat vorher gewusst, dass dieser Monsumregen kommt. Und zwar so heftig, wie es in 27 Jahren nicht geregnet hat. Der Heilige Geist. Der weiß alles, der studiert die Wetterkarte besser, als du denkst. Und die Umstände. Oder mit Jugoslawien. Weißt du, wenn der Heilige Geist in dir ist, ich sitze im Gottes, glaube ich, am Schreibtisch oder so, oder irgendwie sagt der Heilige Geist, nimm das nächste Flugzeug, flieg nach Belgrad und besuch die Geschwister da in Vinkovci. Und ich fliege los. Ich habe eine Botschaft für Sie. Weißt du, wenn der liebe Gott sagt, ich habe eine Botschaft für Sie, der hat mir nichts gesagt, was ich predigen soll. Ich habe zwar meine Bibel mitgenommen und ein paar Predigtumrisse, aber ich habe keine Botschaft. Aber Gott sagte, ich habe eine Botschaft und ich muss dies dort besuchen. Und ich bin dort in der Versammlung und habe immer, ich predige Gottes Wort. Gottes Wort ist ergiebig, kannst überall predigen und kommst irgendwo hin. Aber die Botschaft habe ich nicht. Und ich stehe da. Den predige und dann gucke ich zum Fenster, irgendwie bin ich abgelenkt und gucke zum Fenster und plötzlich sagt der Heilige Geist, mittendrin der Predigt, sag den Leuten, die sollen die Scheune da drüben kaufen. Habe keine Ahnung, was das auf sich hat, was das bedeutet. Dann habe ich Geschwister, der Heilige Geist hat mir gerade soeben gesagt, ich solle die Scheune da drüben kaufen. Ja, wir haben kein Geld, Bruder, man tut es. Also kein Problem, wir werden jetzt hier eine Sammlung machen. Ich werde meinen Beitrag leisten, wir werden gucken, was man zusammenkriegt. Ihr müsst noch so schnell wie möglich die Scheune kaufen. Haben die Scheune gekauft? Noch in meinem Beisein haben wir das Geld gesammelt. Da kamen extra Leute von der anderen Ortschaft. Warum ich gerade diese Scheune gesagt habe? Es gibt woandere schöne Plätze und nicht diese Scheune. Gott hat mir gesagt, die Scheune sollen sie kaufen. Meine Botschaft war nichts anderes in Vinkovci, als neben den anderen Predigten, dass der Herr sie segnet und liebt und gut ist zu ihnen. Die sollen die Scheune kaufen. Und dann haben sie die Scheune gekauft. Bin gar nicht so lange zu Hause, ist der Jugoslawienkrieg ausgebrochen. Was passiert? Eine amerikanische Bombe fällt in das Gemeindehaus und in die Scheune und alles in die Luft gesprengt. So ist, wenn Gott redet. Und jetzt, Halleluja, Bruder, mal du das, was war das? Und der Krieg ging und ging und ging. Und dann kamen nach dem Krieg kamen die Amerikaner und gesagt, wir müssen diesen Schaden gut machen. Haben sie die schönste Kirche in ganz Jugoslawien hingestellt. Auf Kosten von den Amerikanern. Die mussten ich weiß nicht, was sie für Währung dort haben. Also die mussten nichts zahlen. Was haben sie für Geld dort in Jugoslawien? Dinar. Sie mussten kein Dinar zahlen. Alles wurde in Dollar bezahlt. Und zwar Marmorboden, wunderbar. Und sie hätten dieses wunderbare Gemeindehaus nicht bekommen in Vinkovci, wenn sie die Scheune nicht gehabt haben. Denn sie hatten Grund gebraucht, um das Gebäude schön hinzubauen. Aber die Amerikaner haben so ein schlechtes Gewissen. Gottes Haus haben sie zerstört. Eine Fehlbombe. Verstehst du? Es ist einfach daneben gegangen. Und sie haben so schlechtes, sie konnten es nach Amerika nicht berichten. Sie mussten das bezahlen. Du siehst, wie Gott manchmal wirkt. Auf Umwege. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott will das Beste für seine Kinder. Gott will das Beste für seine Kinder, nicht minderwertig. Vielleicht musst du die Scheune kaufen, damit du ein wunderbares Gemeindehaus mit allem drum und dran bekommst. Also der Heilige Geist gibt Insider-Informationen. Jesus berät dich und gibt dir, was du brauchst. Und wenn du gesegnet bist vom Herrn, wenn der Segen Gottes auf deinem Leben ist, kannst du nicht mehr minderwertig sein. Dann kannst du nicht mehr unter dem Fluch leben, denn minderwertige Menschen leben irgendwie unter dem Fluch. Bei mir klappt nichts, bei mir zerrinnt alles unter den Finger, ich schaffe nichts, bei mir läuft nichts und so weiter. Nein, wenn du unter dem Segen Gottes stehst, dann hast du Hilfe zur Selbsthilfe, hast du Kraft und Freude. Du weißt, ich bin begnadigt, ich schaffe es mit Gottes Hilfe, ich bin gesegnet, ich bleibe gesegnet. Und du bist nicht ahnungslos irgendwo, nein, du weißt ganz genau, muss auch niemand um Rat fragen. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Herr, der uns mit allerlei himmlischen Segnungen hat gesegnet. Er hat uns versetzt an himmlische Plätze. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Minderwertig. Wenn du hier in dieser Welt nur das Leben hast und nur dieses Leben lebst, bist du ein armer Tropf. Aber wenn du versetzt bist an himmlischen Orte und wenn du siehst, wie du auf goldenen Gassen, und da musst du nicht auf Zehenspitzen gehen, wie du auf goldenen Gassen spazieren gehst, und wo du sagst, das ist mein, und das ist mein, und das ist mein, und das ist mein. Du sagst, das ist egoistisch. Nein, wir bekommen ein ganz gesundes Selbstwertvertrauen, ein Selbstwertgefühl. Das ist mein. Der Herr ist mein Hirte. Deins natürlich auch, aber meins ist er auch. Der Herr ist mein Vater. Deins auch und meins auch. Der Herr ist mein Arzt. Deins und meins. Er behandelt dich und behandelt mich. Ich frage mich manchmal, wie kann so ein Vater 8 Kinder oder 10 Kinder und so weiter und für alle Vater sein und für alle Mutter sein? Wie kann das? Wie ist möglich? Aber das ist möglich. Und Gott ist für Tausende und Abertausende Vater und Mutter in eins. Mein Vater, das ist mein Haus und das ist meins. Weißt du, im Himmel wird niemand mehr sagen, denn wir sind so sozialistisch inzwischen geworden dann beim Herrn Jesus und durch den Herrn Jesus, dass niemand sagen wird, das ist mein Haus, das sind meine Schuhe, das ist das und so weiter. Sie haben alles gemeinsam. Im Himmel werden wir alles gemeinsam. Jesus wird alles mit uns teilen. Was mein ist, ist auch dein, sagt der Herr. Und dann wird es gar keine Minderwertigkeitsgefühle geben. Mir hast du nichts gegeben. Mir hast du nichts erlaubt. Nein, was mein ist, ist auch dein. Im Himmel ist alles mein und alles dein. Und alles unser. Deshalb beten wir dem Vater, nicht mein Vater und dein Vater, sondern unser Vater. Das sind wir voll sozialistisch. Da leben wir geistliches, himmlisches Sozialismus aus. Das funktioniert dann. Und dann hört die Minderwertigkeit auf. Alles gehört mir und alles ist euer. Paulus sagt, alles ist euer, aber ihr seid Christi. Alles ist euer. Epheser Kapitel 1 noch ganz kurz. Er hat uns bestimmt, seine Kinder zu sein und zu bleiben. Das ist diese Bestimmung. Durch Jesus hast du etwas ganz Besonderes. Du hast eine Bestimmung, Kind Gottes zu sein. Und Kinder Gottes sind was Besonderes. Sind Adlige, sind Edle, sind nicht minderwertig, sind nicht irgendwelche Rasse, sondern sie sind extra angefertigt vom Herrn selbst. Eine Handarbeit Gottes. 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, oder Gott aber sei Dank, der uns Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unserem Herrn. Daher, liebe oder geliebte Brüder, seid standhaft und unerschütterlich und nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Es ist so wichtig, dass du mit Jesus identisch bist und weißt, meine Arbeit ist nicht umsonst. Und dann lebst du schon gar nicht mehr minderwertig. Alles, was ich tue, was ich gebe, was ich auslöse, was jede Reaktion hat einen Effekt. Deine Identität und Loyalität zu Jesus ist so wichtig. Deine Haltung und Einstellung zum Herrn. Und damit steht und fällt dein Selbstwertgefühl, dein Sein und Dasein. Noch ein paar Worte ganz schnell aus der Bibel. Psalm 115, Vers 15. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Puh. Ihr, du und du und du und du und du. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Psalm 115, Vers 15. Leicht zu merken. 15 ist immer Segen in der Bibel. Kannst aufschlagen, wo du willst. 15, 15 ist Segen. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott. Stell dir mal sowas vor, so eine Frechheit. Ihr seid aus Gott, du und ich, wir sind aus Gott. Wir sind nicht vom Vater und Mutter, von Fleisch und Blut, vom Affen, geschweige denn. Und auch nicht irgendwie aus einer Zelle. Ihr seid aus Gott. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder und seid aus Gott und ihr seid Kinder und habt überwunden. Den, der in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Also der, der in dir heute Abend wohnt, Jesus Christus und der Heilige Geist, alle Himmel können die nicht fassen, aber die wohnen in dir. Verstehst du? Von wegen der Minderwertigkeit. Du könntest explodieren. So viel Sprengstoff wohnt in dir. Der Größere des Universums. Alle Himmel können Vater, Sohn und Heiligen Geist nicht fassen. Bei dir wohnt Sohn und Heiliger Geist. Und ist halt Gottes Kinder. Und es ist so wichtig, dass du es begreifst. Und dann zuletzt Jesaja 54, 17. Jesaja 54, 17. Wenn der Heilige Geist in dir ist, hast du eine neue Identität. Der Größere ist in dir, Jesus in dir. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll dir gelingen. Soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, das gilt für den Teufel, ganz besonders für den Spitzbuben da, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Du wirst schuldig sprechen, nicht Gott. Und das ist das Alte Testament. Geschweige, was ist jetzt im Neuen Testament? Was für Wert hast du jetzt im Neuen Testament? Dein Leben im Alten Testament ist etwas anderes als das Leben im Neuen Testament. Du bist doch aufgewertet. Wenn das schon im Alten Testament gilt, Jesaja 54, 17, wie viel mehr im Neuen Testament? Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Und das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Deshalb, stell mal fest, wie reich du wirklich bist, wie stark du bist. Und wer alles in dir drin haust, sich eingenistet hat, sich einquartiert hat. Überleg einmal, in dir wohnt nicht nur Johannes Maturis, in dir wohnt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Fass das, wenn du fassen kannst. In dir ist der Arzt, in dir ist der Professor, in dir ist der Lehrer, in dir ist der Retter, in dir ist die Burg, in dir ist die Festung, in dir ist die Stärke. Ihr sollt Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Du musst nur berichten, was der Heiland getan und gewirkt hat. Und dann von wegen Minderwertigkeit. Heute Abend wollen wir beten und wir wollen aber anders beten. Steh auf und wir wollen Kopf hoch beten. Erhebe dein Haupt. Die Bibel sagt, erhebe dein Haupt, denn deine Erlösung naht. Wenn du deinen Kopf hoch hältst, bist du schon gleich ein paar Zentimeter größer. Lieber Heiland, ich erhebe mein Haupt und ich erwarte Hilfe von dir. Und ich erwarte, dass du uns segnest, dass du uns berührst an diesem Platz, wo wir stehen. Lass uns zusammen sagen, Herr, begegne mir. Ich brauche dich. Und in dir bin ich stark. In dir habe ich alles, was ich brauche. Und ich bin nicht mehr minderwertig. Ich bin vollwertig in dir. Ich habe alles, was ich brauche. Alle meine Quellen sind in dir, o Herr. Ich bin reich beschenkt und ich beschenke andere. Im Namen Jesu. Amen. Das